Bei mir ist jemand, der war schon mal zu Gast. Er ist Podcaster, er ist Sänger einer Band und ich habe ihn vor allen Dingen als guten Gesprächspartner kennengelernt. Und wir haben relativ häufig gesprochen. Es gibt ein unabgesprochenes Ritual des Kaffeeanrufs, den wir ab und an haben und über die Welt und das Geschehen in der Welt sprechen. Und jetzt habe ich das erste Mal das Tier in ihm gesehen. Bei mir ist Henning Wehland.
Jetzt lass mich doch auch mal was sagen. Ja, ich freue mich, dass es endlich mal wieder geklappt hat, lieber Loffi. Oder muss ich Andreas sagen? Das ist ja nicht dein offizieller Name.
Das ist eigentlich völlig egal. Also gute Freundinnen sagen Herr Loff.
Und ich darf Andreas zu dir sagen.
Nein, du kannst ruhig Loffi zu mir sagen. Also ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder bei mir bist und dass wir vor allen Dingen auch zusammen gearbeitet haben. Da kommen wir dann auch noch in dieser Folge drauf.
Ja, schön.
Aber erstmal ist es ja so wunderbar, weil ich habe dich vor einer Woche ungefähr das erste Mal bei deiner originären Arbeit gesehen.
Ja, und ich auf der Bühne wahrscheinlich.
Ja, und ich habe einen anderen Menschen entdeckt.
Ja, das ist einfach nur ein Teil von mir, den du noch nicht kanntest wahrscheinlich. Und ich habe ein Leben lang daran gearbeitet, diese beiden Personen so miteinander zu verschmelzen, dass sie sich bei ihrer jeweiligen Arbeit nicht mehr in die Quere kommen. Deshalb hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja, also die H-Blocks sind wieder da, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall.
Ihr habt die erste Tour gemacht seit wie vielen Jahren?
Also ich würde mal sagen so ungefähr 12 Jahre, aber um das mal in den Zusammenhang zu bringen, wir sind, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung wieder da. Also es wird wieder über die Band gesprochen, wir haben eine ausverkaufte Tournee, aber für mich hat sich das nie so angefühlt, als wäre die Band jetzt stillgelegt oder auf Halde oder sowas, sondern das war immer ein Prozess, auch wenn wir nichts produziert haben, haben die letzten 12 Jahre dazu geführt, dass wir uns eine Einstellung zueinander und zu unserer Freundschaft gefunden haben, die uns jetzt diese Energie halt eben etwas oder sehr, sehr pur und intensiv ausleben lässt.
Ja, das merkt man vor allen Dingen auch beim Publikum, weil ich war ja in Hamburg auf einem Konzert und ich war wirklich nicht nur von eurer Performance weggeblasen, sondern auch von dem Publikum, was für eine Energie da im Raum ist. Ich glaube, im Docks 1600 Leute und die haben halt alle, also es geht halt ab. Ich stand in der ersten Reihe und da wird von Moshpit getanzt, es wird geweint, es wird geschrien. Alle Emotionen waren dabei und ich war wirklich komplett weggeblasen. Also sowohl von euch als auch von der Reaktion des Publikums.
Ja, also wir haben natürlich auch, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das haben wir noch nie erlebt, aber diese Intensität, vor allem in diesem Umfang, dass wir haben ja auch keine neue Single oder kein neues Produkt draußen und es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass diese Resonanz halt eben auf die Tour kam, aber man merkt, also das Momentum ist einfach großartig, also zum einen glaube ich, sind die 90er Jahre jetzt fast schon wieder cool und Time to Move, das Album war natürlich halt eben auch ein Werk, was so ein bestimmtes Lebensgefühl für viele Menschen ausgedrückt hat und eine Zeit lang war es dann halt eben auch wieder uncool, weil es eine Blase war, die so intensiv war, von, ich sag mal, 94 bis 98 meinetwegen, dass man sich davon erstmal erholen muss. Und jetzt ist es aber in den kulturellen Kontext der Musikliebenden halt eben eingedrungen. Und hat das halt eben auch wieder seinen Platz. Und die Leute wollten es sehen, ob da bei der Band halt eben auch noch was ist. Und unser großer Vorteil war, dass wir da keine halben Sachen gemacht haben, sondern tatsächlich, glaube ich, auch noch sehr in der Gegenwart waren und die Vergangenheit nicht nur gefeiert haben, sondern auch einen Ausblick auf die Zukunft gegeben haben.
Ja, zur neuen Single, es ist ja der 7.11., wo dieser Podcast rauskommt. Also zu neuen Dingen, da kommen wir noch später, denn es wird was geben. Was ich so spannend fand, war, wenn man sich das vorgestellt hat oder in meinem Kopf war so, ja, ich gehe zum H-Blocks-Konzert und dann waren das für mich so, ja, ich würde jetzt mal so sagen, Männer um die 50, die um ihre Frisuren kämpfen, die im Publikum stehen und das war überhaupt nicht so. Also das war so durchgemischt von Jung und Alt, die zusammen gefeiert haben. Also auch Menschen, wo man sagt, du musst doch sehr klein gewesen sein vor 12 Jahren, dass das deine Musik war. Das haben doch deine Eltern gehört.
Ja, die Eltern haben tatsächlich dann wahrscheinlich ihre Kinder mitgebracht. Aber was mir auch jetzt auch auf der ganzen Tour immer wieder auffällt, es ist, wir reden ja häufig in Definitionen und Beschreibungen, um ein Phänomen zu beschreiben. Und wenn man dann den normalen 50-Jährigen so beschreibt, wie du das tust, dann schwingt häufig halt eben so ein bisschen das mit, was man eigentlich nicht sein möchte. Aber es gibt ja auch viele, viele 50-jährige Männer, die mit Respekt gealtert sind und denen man halt eben gerne zuhört, beziehungsweise denen man gerne dabei zuschaut, wenn sie mir zuhören. Und die Dynamik ist halt, also das, was an Emotionen im Raum ist, gemeinsam, also im ganzen Raum, Publikum bis Bühne, das ist halt eben das Entscheidende. Und letzten Endes bin ich ein 52 Jahre oder fast 53 Jahre alter Cis-Mann, sag ich jetzt mal. Aber, hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich. Es ist überhaupt kein Problem.
Bin ich halt eben auch ein 52 Jahre alter Cis-Mann, sag ich jetzt mal. Aber ich weiß mich einzuordnen und ich versuche halt eben nicht mein Leben aus der Vergangenheit nach vorne zu leben, sondern zu schauen, was ich mit meinen Möglichkeiten machen kann. Und das funktioniert in der Band halt eben sehr, sehr gut. Und diese Emotionen, die das auf die, egal ob jetzt gestern zum Beispiel waren auch viele zwischen 15 und 20 da, das war total abgefahren. Und wenn du da halt eben dieses Leuchten in den Augen siehst, wenn die einfach das erste Mal wieder irgendwie so einen Bassdrum-Schlag hören und eine Band aktiv auf der Bühne sehen. Und DJ Matt hat das mal gesagt, wenn man in einem Raum ist und das, was man hört, man weiß, dass das gerade auf der Bühne produziert wird. Das ist halt eben so das, was mich immer an Live-Musik fasziniert hat. Und das hat uns nach über 30 Jahren immer noch fasziniert. Und diese Emotionen kommen da halt eben in einem Raum zusammen. Und das ist Magie tatsächlich. Und das ist genau der Grund, warum ich das mache. Und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit Momentum oder dem Momentum zu schulden. Aber es gibt halt eben immer noch wahnsinnig viele Menschen, die sich danach sehnen, halt eben dieses Gefühl irgendwie wieder aufleben zu lassen. Und das feiern wir momentan jeden Abend.
Wie war der Moment oder wie kann man sich den Prozess vorstellen innerhalb der Band, wo dann plötzlich die Idee aufkam, lass uns das machen, beziehungsweise bis zu dem Entschluss, okay, wir machen das?
Tatsächlich ist das ein Prozess, der mir oder vielleicht auch vielen Menschen Hoffnung geben kann. Denn wenn man, so wie wir uns zum größten Teil halt eben auch noch aus Sandkastenzeiten, also den Gitarristen Tinte kenne ich, seitdem wir 7 Jahre alt sind. Wir sind seit 34 Jahren zusammen in einer Band, haben natürlich künstlerisch und auch geschäftlich große Erfolge erzielt. Und wenn man da auch teilweise gezwungenermaßen, weil man halt eben auch zusammen ein Business hat, zusammenbleiben muss, dann ist das unglaublich schwer, diese freundschaftliche Beziehung über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Und dann passiert es natürlich zwangsläufig auch, wenn man vielleicht so kreativ in so einer Sackgasse steckt, dass man sich gegenseitig die Schuld zuschiebt und irgendwann in so einem negativen Spannungsfeld sich befindet, wo man gar nicht weiß, wo das genau hergekommen ist. Und das ist eigentlich so der Zustand, in dem wir 10 Jahre so umhermeandert haben. Und ich glaube, es war so, dass die Band oder die Hoffnung darauf, dass wir nochmal wieder auf eine Bühne gehen konnten, eigentlich so klein war, wie man es sich nur vorstellen konnte. Dann kam ein Auftritt in Münster, den wir vor 5 Jahren gespielt haben, zum 25-jährigen Jubiläum der Platte. Und da kamen dann prompt 10.000 Leute. Und das war so ein Funke, auch so ein Hoffnungsfunke und eigentlich ein Gefühl innerhalb von uns Vieren, dass wir gedacht haben, irgendwas ist da noch nicht zu Ende erzählt. Und wie du ja weißt, ich habe auch eigentlich so die letzten 3 Jahre an einer ziemlich heftigen Krise bei mir persönlich und auch gesundheitlich gearbeitet. Man kann unumwunden sagen, dass ich auch eine tiefe Depression halt eben überwinden musste, die auch ein paar Jahre gedauert hat. Und genau in diesem Moment, als ich auch so mental so an meinem Tiefpunkt war, waren wir im Studio und ich habe dann einfach von meiner Problematik erzählt. Also das hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach viel zu viel getrunken habe, auch die so eine gewisse Hoffnungslosigkeit gesehen habe, weil ich dachte so, was willst du im Leben eigentlich noch machen? H-Blocks gibt's nicht mehr. Musikalisch ist das, was ich solo machen wollte, nicht so richtig angekommen. Und diese Ehrlichkeit in diesem kleinen Proberaum in Berlin, die hat plötzlich halt eben so Mauern zum Fallen gebracht. Also das haben wir gestern Abend im Nightliner nochmal drüber gesprochen. Und das war im Prinzip für uns, ohne dass ich das geplant hätte, aber es war so eine Einladung für alle, einfach die Masken fallen zu lassen. Und in meiner Wahrnehmung war es halt eben so, dass das der Moment war, wo wir uns wieder lieben gelernt haben. Und all die Sachen, über die jeder Einzelne sich bei dem anderen aufgeregt hat, die hat man in Kauf genommen, weil man die positiven Dinge halt eben zu schätzen wusste. Und diese Voraussetzung hat dazu beigetragen, dass wir für ein Verständnis und für eine Kommunikation gesorgt haben innerhalb der Band, wo wir einen Nenner gesucht haben, der uns verbindet. Und dieser Nenner ist halt eben die Musik und die fängt tatsächlich im Proberaum an. Und da muss es sich gut anfühlen. Und dieses Gefühl verteidigen wir auch jetzt, wo es wieder ein bisschen erfolgreicher wird, gegen alles Außenstehende und machen da auch keine Kompromisse. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Und für uns ist jetzt nach 30 Jahren tatsächlich, hat sich ein Kreis geschlossen und deshalb können wir diese Geschichte jetzt auf der Bühne auch sehr, sehr gut erzählen. Und trotzdem fühlt es sich für uns alle aber so an, dass wir eine Zukunft haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, aber es ist wie bei einem Computerspiel. Wir fangen von vorne an, aber auf einem ganz, ganz neuen Level. Also wir haben 12 Jahre lang versucht, ein Level zu knacken und haben da jetzt die Formel gefunden.
Ach schön, gerüchteweise hängt es auch vielleicht mit dem Einspielen des MML-Trailers zusammen, den ihr im Studio aufgenommen habt. Liebe Grüße an Lukas Vogelsang an dieser Stelle, der uns beide ja zusammengebracht hat, den ich letzte Woche angerufen habe nach dem Konzert und habe mich bedankt, weil das Schönste, was man einem Freund schenken kann, ist ein Freund. Und
das hast du gut gesagt.
Ja, weil er uns einfach an einen Tisch gesetzt hat. Es gab einen legendären Abend, wo wir uns in Berlin kennengelernt haben und nichts voneinander wussten. Und Lukas hat einfach 5 Leute zusammengesetzt an einen Tisch, die sich nicht kannten. Und wir hatten einen grandiosen Abend, muss man dann wirklich sagen.
Und das, da, genau um diesen Spirit geht's, glaube ich, für mich, aber auch im Leben so. Lukas macht das ja nicht, weil er da ein geschäftliches Interesse dahinter hat, ne? Sondern das hat er einfach so im Blut und sagt dann, ja, komm doch mal zusammen. Oder der plant jetzt nicht, wen er da an einen Tisch setzen kann, sondern so fühlt es sich zumindest nicht an. Man war halt eben eingeladen und es machte Spaß, da zu sein. Und dann ist man halt eben, das ist dann so diese Einladung von jedem, der sich da befunden hat, er selbst zu sein. Und insofern hatten wir die besten Voraussetzungen, uns kennenzulernen. Also dass ich Lukas liebe, habe ich auch schon häufig gesagt.
ja, es ist so spannend, weil ich meine, das ist ja nun auch ein paar Jahre her, kann man ja wahrscheinlich 3 oder sowas.
Ja, das war diese Krise, sag ich mal, da habe ich gerade bei Level 0 und am Startpunkt bei Level 0 quasi angefangen wieder bei mir.
Ja, ich fand es so spannend, dass wir dann in Kontakt geblieben sind, haben uns ja ein paar Mal getroffen, zusammen gesprochen, auch hier im Podcast und immer mal wieder telefoniert. Du hast dann auch angefangen, einen Podcast mit Till zusammen zu machen. Musik ist Trumpf an dieser Stelle, Hörempfehlung, wo es auch um verschiedene Musiken, die das Leben eines Menschen beeindruckt haben, eigentlich immer geht. So ihr beide plus Gäste sprecht über Musik und da merkt man halt auch, dass das die Musik dein Leben und deine Zukunft ist. Und das finde ich halt einfach toll, dass sich das auch in der Band wieder so eingefunden hat, dass man merkt das ja, dass das, was ihr da macht, das ist alles für euch. Also so viel Energie, wie da auf der Bühne ist. Also sorry, ich war wirklich lange nicht mehr von einem Konzert so beeindruckt. Und das ist jetzt keine Schleimerei, sondern ich habe...
Weißt du, was für mich das Erstaunlichste an der ganzen Sache ist? Es fühlt sich für mich, es war noch nie so unspektakulär auf der Bühne zu sein wie momentan. Und diese Resonanzen sind für mich insofern erstaunlich, als dass ich 30 Jahre lang halt eben immer mit 130 km/h auf die Bühne gekommen bin und 130% und dachte, ich muss jetzt alles, was möglich ist, irgendwie da in diese Show werfen. Und das war manchmal halt eben einfach zu gewollt. Und diese diese Mitte, die man da in der Band gefunden hat, das zu tun, was man kann und halt eben auch da zu bleiben. Das ist ein großartiges Gefühl, dass das dann solche Reaktionen hervorruft. Und ich weiß ja auch, dass du ehrlich bist. Und bei Lukas war das ja ähnlich, der ist in Berlin dazu gekommen. Und das überrascht mich auf die positivste Art und Weise.
Ja, es ist halt wirklich so, dass ich eigentlich dir ja vorher schon gesagt habe, ich muss vielleicht noch arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Abend bleibe. Ich hätte da noch 2 Stunden stehen können. Und einfach mein Blick war immer zwischen Publikum, Beobachtung. Ich mag das ja irgendwie, Menschen zu sehen und Emotionen und Leute tanzen und kann das ganz genau beobachten. Und dann wollte ich auch jedes Ding auf der Bühne sehen. Also ich sauge das richtig auf. Und das war großartig, vor allen Dingen in dem Wissen, dass wir ja die Wochen vorher sehr intensiven Kontakt hatten und es ja auch die neue Single gespielt wurde in dem Konzert. Und ich interessanterweise neben dir einer der wenigen von den 1600 Leuten war, der das komplette Lied mitsingen konnte, weil wir zusammen gearbeitet haben.
Werbung.
Stell dir mal vor, du fährst in Urlaub und vorher drückst du auf eine Taste und das Licht im kompletten Haus schaltet sich ab, die Rollläden fahren runter und die Heizung reduziert sich um 3 Grad. Und dann kommt man nach dem Urlaub wieder nach Hause, drückt wieder eine Taste, das Licht im Flur und Wohnzimmer schaltet sich an, die Rollläden im Erdgeschoss fahren hoch. Die Heizung hat sich schon vorher mittels Zeitplan oder Smartphone schon wieder aktiviert und das Haus hat angenehme Temperatur. Einige von euch kennen das schon, das nennt sich Smart Home. Andere kennen das nur aus Filmen. Ich persönlich habe einige Funktionen eines Smart Homes bei mir zu Hause und zwar von meinem heutigen Partner Legrand. Legrand ist nicht nur Weltmarktführer in den Marktsegmenten Schalter- und Kabelmanagement, sondern bietet komplett integrierte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. 36.000 Mitarbeiter kommen ursprünglich aus Frankreich und bieten mehrere 100.000 Katalogprodukte an, was zeitgemäße Gebäude nämlich heutzutage benötigen. Und die haben 2 neue Schalterserien, einmal Ceano with Netatmo und PlexoNew with Netatmo. Ceano ist eher für den Innenbereich, PlexoNew für den Außenbereich und das Schalterprogramm Ceano hat 80 verschiedene Designkombinationen und deckt dabei Standard- bis Premium-Installationen ab. Und das Funksystem Netatmo, was beide Schalterserien beinhaltet, braucht nämlich keine zusätzliche Verkabelung und ist damit perfekt für die Renovierung oder eben den Neubau geeignet. Und das ganze System funktioniert raumweise und lässt sich so beliebig je nach Budget auch auf weitere Räume erweitern. Und wenn ihr schon irgendwelche Smart-Home-Komponenten habt, wie zum Beispiel Leuchtmittel von anderen Herstellern, die können nämlich auch integriert werden. Und wenn ihr jetzt gerade ein Haus baut oder renoviert, dann schaut euch mal die smarten Schalterserien Ceano und PlexoNew an von Legrand. Und dazu geht ihr am besten legrand.de. Das wird geschrieben legrand.de. Ich wiederhole nochmal legrand.de. Und das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank, Legrand, für die Unterstützung und dass ihr mein Licht so schön an- und ausschaltet.
Werbung Ende.
Ja, tatsächlich bist du außerhalb der Band der Einzige gewesen, der nicht nur den Song kannte, sondern wahrscheinlich auch das Video besser kannte als wir alle zusammen. Und du bist ja auch so ein sehr schlauer Typ und das finde ich ja bewundernswert, dass ich auch Freunde habe, die so unfassbar schlau sind, weil ich mich nicht als solchen Menschen bezeichnen würde. Aber also ich bin froh, wenn ich weiß, dass mein Handy angeht, beziehungsweise wenn ich mir den Code merken kann. Und deshalb versuche ich es halt eben auch ständig auf Standby zu halten, weil wenn es ausgeht, besteht die Gefahr, dass ich womöglich den PIN-Code vergessen haben sollte. Also das ist so mein Bezug zu Technik. Und als du dann immer wenn du über irgendetwas gefaselt hast, dachte ich so, ja, das ist schwer beeindruckend. Und dann kam ja mit ChatGPT auf und plötzlich denken alle, KI ist erfunden worden. Aber du hast dann ja angefangen, dich mit künstlicher Intelligenz auch im Bereich Fotos und Bewegtbild zu beschäftigen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme, weil ich zum einen ein sehr despektierliches Verhältnis zunächst halt eben dazu hatte, weil ich dachte, dass künstliche Intelligenz halt eben sehr schnell die Kreativität quasi beschränken würde. Aber es ist eigentlich, habe ich jetzt durch deine Arbeit festgestellt, ein weiteres Tool, die Kreativität halt eben oder mit Kreativität umzugehen. Und durch unsere also bei uns in der Band ist es so, wir stimmen immer alles sehr anarchisch und basisdemokratisch ab. Das heißt, das erste Mal, als ich von dir erzählt habe, war bei uns in der Band so, ach nee, künstliche Intelligenz geht nicht, weil die Bilder, die gesehen hatten, haben nicht so wirklich, bei denen glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Emotionen hervorgerufen. Und dann hast du mir ab und zu immer mal so kleine Snippets zugeschickt und die habe ich dann einfach immer weitergeleitet, ohne unkommentiert, und plötzlich kam dann halt eben die Idee, ey, kannst du den Loffi nicht mal fragen? Und wir haben dann zum Glück halt eben mit Oliver Luck, einem Fotografen, mit dem wir schon länger arbeiten, Fotos gemacht, wo wir einfach aus irgendeinem Impuls heraus uns so 90er-Jahre-Klamotten angezogen haben. Und hatten einen tollen Fundus von der Melli, das ist die Frau von Simon Gosejohann, die auch Stylistin ist, und hat uns da sensationell ausgestattet. Und aus diesen Fotos und ein paar kleinen Videos hast du dann halt eben ein, wie ich finde, ein Video gemacht, was für uns, also unser Gefühl in die Musik und das, wer wir eigentlich sind, und die DNA von H-Blocks nochmal viel, viel näher gebracht hat. Und ich glaube auch, da bin ich fest von überzeugt, ohne dieses Video wäre diese Show, die wir jetzt momentan jeden Abend auf die Bühne bringen, nicht so geworden, wie sie jetzt ist, weil es ein besseres Selbstverständnis in uns allen erzeugt hat, vor allem einen gemeinsamen Nenner gegeben hat, der sichtbar ist jetzt. Und das ist großartig.
Ja, es ist erstmal vielen, vielen Dank für all die Blumen. Es ist halt so, dass ich ja irgendwo auf einer Mission mich befinde, zu sagen, künstliche Intelligenz ist wirklich nur ein Tool wie ein Pinsel, mit dem man arbeiten kann, und was man für eine Geschichte erzählt, das ist das Wichtige. Ich habe einfach diesen kleinen, rostigen Schlüssel von James Camerons Gartenschuppen bekommen, wo er seine alten Werkzeuge, mit denen er Filme gemacht hat, reingepackt hat. Die sind so leicht verbogen, das funktioniert alles noch nicht so richtig, und damit kann man anfangen, Filme zu machen. Und das war ja auch das, wo wir uns am Anfang drüber unterhalten haben. Die KI darf halt nicht im Mittelpunkt stehen. Also ganz viele effekthascherische Filme, die man jetzt so sieht und die viral gehen, die stellen halt den Effekt der KI in den Mittelpunkt. Und das war eben auch unser Anspruch, gemeinsam da reinzugehen und zu sagen, nee, wir nehmen echte Fotos und gucken, was wir damit machen können, um dieses Gefühl darzustellen. Und die Single Fallout kommt morgen am 8.11. raus, und auch das Video kommt raus, wahrscheinlich auf allen Plattformen, die man finden kann. Wir werden sie auf LinkedIn auch nochmal packen, gemeinsam.
Auf jeden Fall.
Dies wird es bei YouTube geben, den Song wird es überall geben, wo man einen Song hören kann, oder?
Ja, wo man ihn streamen kann, auf jeden Fall.
Ja, also
Singles oder Vinyl, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber was ich noch sagen wollte, mir ist gar nicht klar, ob du weißt, wie viele Reminiszenzen und Zitate du in dem Video an alte Videos gemacht hast.
Ja, so, also, ein paar habe ich natürlich extra reingepackt, aber einige sind mir einfach wahrscheinlich auch passiert.
Ja, also das ist, es gibt mindestens 5 Anleihen an alte Videos, und tatsächlich dann diese Idee mit dieser Matrix-Gedanke, und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Diese alten Männer, die aber, weißt du, die wissen, wo sie herkommen, aber nicht die Augen vor der Gegenwart verschließen. Also wir bewegen uns ja quasi durch diese KI in den Kostümen, die quasi uns und unsere Herkunft halt eben sehr, sehr gut repräsentieren, und das finde ich großartig.
Ja, man darf irgendwie das Spielen nicht verlernen, ne? Also egal.
Genau, absolut, das Kind nicht vergessen.
Genau, und am Ende des Tages ist es ja das, was ich habe das, als ich damals den Film gemacht habe für Joko und Klaas, dieses Europa-Ding, da haben wir abends die Sendung geguckt, wo sie halt diese 15 Minuten gewonnen haben, haben wir alle zusammen im Garten geguckt, und da gab es so ein wunderbares Fragespiel, so ein Übereinstimmungsspiel, wo Joko und Klaas gefragt wurden, und wenn sie die gleiche Antwort geben, dann kriegen sie einen Punkt. Und sie wurden gefragt, was ist das Gegenteil von Arbeit? Und die beiden haben sich angeguckt, haben was aufgeschrieben, und dann wurden sie gefragt, okay, was ist eure Antwort? Und sie haben beide Spielen angegeben. Und das finde ich eine wunderbare Antwort, weil das ist eigentlich so, dass in dem Moment,
das gibt's ja nicht,
wo du aufhörst zu spielen, und zwar in der Schule, fängt die Arbeit halt an. Und eigentlich ist es umgedreht genauso zu sehen. Wenn du ein Spiel machst, dann ist es keine Arbeit.
Ja, also vielen Dank an dich und dass du diesen Moment mit mir teilst, weil den werde ich jetzt auf Ewigkeit gespeichert haben und genau darum geht's. Also wir spielen
ja.
in der Band, wir ja. spielen wieder. Und das ist faszinierend. Und lustigerweise, wenn man das Spielen beherrscht und Freude daran empfindet, so erlebe ich das gerade, dann kommt das Business zu dir und du kannst entscheiden, ob du es mitspielen willst.
Ja, ja, und das, da sind ja so
viele... Und das zeigen Joko und Klaas ja ganz beeindruckend.
Ja, ja, genau. Aber es ist ja auch so schön, weil das natürlich in jeder Facette steckt. Ne? Also, ob wir das jetzt in dem Video gezeigt haben oder ihr in dem Song eingebracht habt oder ob man auf die Bühne geht und sich überlegt, wie sieht so eine Choreografie aus, wie, was passiert mit dem Licht, wäre das nicht geil? Das ist ja alles ein Spiel, was im Kopf entsteht und plötzlich manifestiert sich das in dem Spiel auf der Bühne. Also das ist auch wirklich...
Aber wir haben ja auch viel darüber geredet, Entschuldigung. Wir haben ja auch darüber geredet und ich habe mich anfangs geärgert, dass wir das Video nicht schon vor der Tour veröffentlicht haben.
Ja.
Im Nachhinein muss ich sagen, ist es tatsächlich gut, weil erstens haben wir irgendwie knapp 30.000 Menschen, die jetzt den Song gehört haben und sich auf das Video freuen. Und ich glaube, dass wir das nochmal nach oben, diese Emotionen nach oben pushen. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieser Moment, wo wir den Song spielen, den noch keiner gehört hat außer dir, das hat sowas tatsächlich sowas Kindliches, weil die, das hat mich an die Anfangszeiten erinnert, als wir noch gar keine Platte draußen haben und in Jugendzentren gespielt haben, wo die Leute überhaupt nicht wussten, was sie da erwartet und eigentlich nur, sag mal, da hat man so 2-3 Songs gebraucht, bis sie kapiert haben, okay, ich bin hier zum Spielen und dann durchdrehen konnten und all diese Scham, sich selbst zu zeigen, halt eben über Bord werfen konnten und dann ging halt eben das Gejumpe los. Und dann in diese Augen zu gucken, die plötzlich einfach nur zuhören und den quasi die Gedanken im Raum schreien zu hören, okay, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Was soll mir das jetzt sagen? Und die Leute fangen an, sich dann plötzlich in dem Konzert, in dem Entertainment, sich mit uns, der Musik, zu beschäftigen. Und das verbindet sie wieder in den meisten Fällen. Und auch wenn das mit Sicherheit nicht von der Eskalation der Emotionen in ihrem Ausdruck halt eben der Höhepunkt der Show ist, ist es für mich immer wieder ein sensationeller Moment, weil man eine Stecknadel fallen hören möchte. Aber es kommt dann halt eben so plötzlich so dieser, man merkt, dass es so eine verarbeitete Begeisterung ist, die dann sehr dezent zum Ausdruck kommt, aber es ist irgendwie auch ein ganz, ganz wichtiger Moment im Set.
Ja, ich finde es einfach so schön, weil gerade das, was du gesagt hast, ihr macht jetzt und ihr habt jetzt losgelegt und ihr spielt wieder. Und
wir spielen, das ist
und
geil.
Die Zukunft ist halt offen, dass ihr eigentlich mit der ausverkauften Tournee, die ihr jetzt macht, eigentlich ja ein großes Fenster aufgeht, dass ihr ja eigentlich nächstes Jahr Festivals spielt, die dann ist eine Tour geplant, die dann auch wieder Richtung Herbst wahrscheinlich losgeht.
Ja, jetzt sind wir wieder beim ganz wichtigen Punkt des Spielens. Also ich glaube, entscheidend, ich habe immer so dieses Lego- oder Bauklötze-Spielen als Sechsjähriger so im Kopf, weil man da über nichts nachdenkt, was von außen kommt. Ich glaube, der wichtigste Punkt beim Spielen ist tatsächlich, im Moment zu bleiben. Mhm. Und alles, was wir planen, ist etwas, was wir nicht beeinflussen können. Und das kann natürlich auch derbe nach hinten losgehen, aber darüber machen wir uns keine Gedanken. Also wir haben nicht die Erwartung, dass es größer wird. Aber wenn wir es nicht größer planen, dann kann es auch nie größer werden. Und insofern gehen wir dieses Risiko ein, nächstes Jahr wieder eine Tour anzukündigen. Und das wird morgen halt eben auch der Fall sein. Und tatsächlich ins Studio zu gehen und zu gucken, was da beim Spielen halt eben so rumkommt. Und im Idealfall ist das halt eben 1 bis 10 neue Songs. Also diese nicht die Erwartung zu haben, dass der nächste Level halt eben genauso erfolgreich wird wie derjenige, in dem wir uns gerade befinden. Wir genießen die Gegenwart und haben keine Angst vor der Zukunft und keine Angst vor dem Geplanten.
Na, vor allen Dingen, das ist ja so schön, wenn man das eben auch mit Freunden erleben kann. Ne? Also ich meine, ihr sitzt im Tourbus, ich habe dich kurz besucht im Tourbus. Das ist ja auch nochmal wieder ein Gesamtgefühl, was da zurückkommt, so was ja schon einen Wert an sich hat. Ne? Also ich habe ja deine Band oder die Band das erste Mal dann live gesehen, nachdem ich sie viele Stunden auf dem Bildschirm selber animiert habe.
Ja, was schrecklich.
Halt einfach, was halt spannend, auch den Leuten, die mich ja nie gesehen hatten, einfach die Hand zu drücken. So.
Ja, dass du uns überhaupt noch ernst nehmen kannst, ist ein totales Wunder, nachdem du uns da so in Szene gesetzt hast.
Ja, es waren, man könnte eigentlich ein Video auch der abgelehnten Szenen machen.
Oh ja, bitte. Also, das ist aber erst, wenn die Band sich aufgelöst hat, weil ansonsten könnte es großen Stunk geben.
Nein, es gab wirklich, man muss ja sagen, es war eine sehr gute Zusammenarbeit und ich möchte mich vor allen Dingen für die künstlerische Freiheit bedanken, die ich bekommen habe. Aber ich habe natürlich einige Abende hier gesessen und mich manchmal in Straßen begeben, die so überhaupt nicht guten Anklang fanden. Beziehungsweise,
ja, aber vielleicht muss man das ja auch nochmal erklären. Ne? Also ja. Für so einen Idioten wie mich, der liest in der Bildzeitung, künstliche Intelligenz wird demnächst irgendwie alles ablösen. Wie man ein Foto in ein Bewegtbild umwandelt, welche Missgeschicke können da eigentlich passieren? Das habe ich ja nicht verstanden. Bis, ja, eben. Und du hast es mit Kniffeln verglichen. Ich weiß nicht, ob du das hier nochmal kurz.
Ja, es ist eigentlich so, wenn man ein Foto animieren möchte und man möchte, dass irgendwas passiert da drin, dann muss man das umschreiben in einem Prompt. Also ich habe ein Foto zum Beispiel von dir, wo du so eine halbe Glaskugel hältst. Ja. Ja. Und es gibt dieses Foto und dann habe ich gesagt, Mensch, der hält diese halbe Glaskugel in die Kamera und dann soll sich da eine kleine Galaxie drin bewegen und alles irgendwie im Kreis. Das schreibt man dann in einem Prompt drunter und normalerweise wäre bei so etwas Komplexen, muss man der Maschine das ungefähr 50 Mal sagen und dann kommt ein Video raus, was man gebrauchen kann. In dem Fall ist es wirklich, es ist wie mit Kniffelwürfeln. Wenn jemand fragt, wie lange brauchst du, um eine Szene zu machen, sage ich immer, wie lange brauchst du, um Kniffel zu würfeln. Weil ja, manchmal ja. Brauchst du hunderte von Versuchen, bis du den Kniffel da hast. Und mit jeder Idee, die du noch da reinpackst, dann ist es immer ein Würfel mehr. Wenn du sagst, das soll jetzt noch in den Strand laufen und da soll Wasser rauskommen oder sonst was. Also je mehr Ingredienzien du da reinwirfst, desto länger brauchst du, um den Kniffel zu würfeln. Und bei dieser Szene war es so toll, die habe ich dir auch sofort geschickt, da habe ich das eingegeben mit der Galaxie und es kam beim ersten Mal. Es ist wirklich beim ersten Mal ein Meisterstück rausgekommen. Da sind keine Hände weggeflogen, du hast nicht einen dritten Arm gekriegt oder ein viertes Auge oder sonst was.
Aber das ist ja das, und das hat mich dann wirklich mit diesem Teil der künstlichen Intelligenz wirklich verwoben oder sehr stark emotional verbunden, dass ich gemerkt habe, da entstehen Bilder, auf die ich selber so nie gekommen wäre, ja, oder da entstehen plötzlich Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen, die jetzt weit entfernt von meinem kreativen Horizont gewesen wären. Das heißt, es ist tatsächlich inspirierend.
Ja.
Und es nimmt mir nicht was ab, sondern es fordert mich neu, um herauszufinden zum Beispiel. Und das fand ich halt eben, das war ja nicht einfach, also das war im Prinzip ein Vertrauen von dir uns gegenüber, von uns dir gegenüber. Und wir haben etwas gefunden, wo wir auf Neues gefasst oder nicht gefasst waren. Wir haben Neues akzeptiert, ohne es halt eben per se einfach abzulehnen. Und du hast versucht halt eben unsere Persönlichkeiten, unseren Charakter halt eben nachzuvollziehen und den aber halt eben zu erweitern. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das war erstaunlich.
Ja, ich glaube, dass es so ein bisschen ist auch wie in der Kreation, wenn man einen Song hat. Man hat zwar irgendwie seine Tonart und wir haben uns über Quinten und was hattest du noch gesagt bei der Mundharmonika vorhin? Was ist immer noch wichtig?
Nein, das ist es gibt ja verschiedene Mundharmonika. Du hast eine Bluesharp.
Ja, genau, aber du hattest irgendein Wort Moll, benutzt, was also ich.
Eine Blueston, eine Moll, eine Bluesharp benutzt eine Molltonleiter. Also das ist die Tonleiter. Ich kann jetzt sagen, dass ich mich um Kopf und Kragen gehe.
Es war nur
die Töne auf der Bluesharp bauen auf einer Molltonleiter auf, die wieder eine Parallele zu der Dur-Tonleiter 3 Halbtöne tiefer ist. Das würde bedeuten, eine C Bluesharp.
Ich wollte nur dieses eine Wort als Beispiel nennen. Also du hast einen gewissen Horizont bei der Musik, in der du dich bewegen kannst, wenn du Gitarre spielst, irgendein Solo oder sonst was. Aber es kann eben auch sein, dass dein Gegenüber, der Bass, Wasser oder irgendjemand was macht, wo du sagst, was war das? Mach mal da weiter. Ja, ja. So, weißt du, so, du hast zwar einen Horizont, in dem du dich bewegst und sagst, wir wollen einen Song zusammen machen, aber dann kommen dann neue Sachen raus, auf denen du aufbauen kannst. Und ich glaube, das ist die Parallele bei der bildgebenden oder auch der videokünstlichen Intelligenz, dass ich zwar einen groben Rahmen habe, in dem ich mich bewegen möchte, aber dann macht in dem Fall der Gegenspieler, die KI, schlägt mir was vor. Und daraus werde ich wieder inspiriert, den Song oder in dem Fall das Video weiter in meinen Bahnen zu leiten. So.
Absolut. Und da möchte ich sagen, nur ein künstlerischer Intellekt kann künstliche Intelligenz wirklich richtig einsetzen.
Am Ende des Tages sind wir Geschichtenerzähler und ich glaube, darauf kommt es drauf an.
Genau. Und aber auch, also, ja. Ich glaube, dass, weil die Frage ist ja, so in meinem Umfeld, ich habe ja sehr viel mit Nichtmusikern zu tun und Leute, die halt eben tatsächlich einen richtigen Job haben und 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten. Und die sagen immer, guck mal, hast du schon mal diese App gesehen, da kannst du Songs mitschreiben. Und dann sage ich, ja, und welche Geschichte erzählt das jetzt? Ja, ich muss da einfach nur irgendwie ein paar Worte eingeben. Und dann glauben die, dass ein Teil ihrer Geschichte erzählt wird, weil ihr Name drin vorkommt und etwas, was ihnen wichtig ist. Aber die Kunst ist es ja halt eben, sag mal, die Gefühle so auf ein Minimum zu verdichten, dass sie so intensiv für jemand anders werden, dass er es nachempfinden kann oder dass sie dann damit das auf das eigene Leben, auf den eigenen Horizont, auf das eigene Empfinden, sich mit den eigenen Emotionen zu beschäftigen. Und das ist das, was uns bleibt, egal, künstliche Intelligenz hin oder her. Meine individuellen Emotionen und die in einen Kontext mit jemand anders setzen zu können, das ist halt eben, das ist die Kommunikation, die uns bleiben wird. Und ob wir wollen oder nicht, der ganze anderes, wir werden halt eben einfach nicht mehr die Hoheit der Intelligenz behalten.
Ja, vor allen Dingen, man kann da vor sehr, sehr viel Angst haben. Das ist ja auch das, was ich immer erlebe. Mit Jobs werden weggenommen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber wenn man sich nicht damit beschäftigt, das ist so ein bisschen, der böse ausgedrückt ist die Zahnpasta aus der Tube. Jetzt liegt sie da auf dem Tisch. Jetzt kann man sagen, das sieht ja dreckig aus. Oder man putzt sich damit die Zähne und nimmt dieses Stück. Ich glaube, die Augen zu verschließen und das alles zu verteufeln, wird einen nicht voranbringen, sondern...
Absolut. Und da muss ich nochmal DJ Matt von den Beginnern zitieren. Ich habe irgendwann mal bei ihm und seiner Frau Mitra oben in der Dachstube gesessen und dann hat er mir von der ganzen technologischen Entwicklung gerade beim DJen erzählt, dass ja häufig jetzt nur noch Playlisten abgespielt werden und so weiter und so fort. Und dann hat er, ich krieg's nicht genau zu dem Zusammenhang nicht hin, aber er sagte, es gibt natürlich jetzt Möglichkeiten, all die Sachen, die man händisch früher machen musste, jetzt technisch zu vereinfachen. Und es gibt dann natürlich viele Realkeeper, die sagen, das mache ich nicht. Und dann meint er, wieso sollte ich das nicht machen? Wichtig ist ja, dass ich verstehe, was mir die Technik oder Technologie und in diesem Falle künstliche Intelligenz abnehmen kann, dass ich den Prozess kenne, aber den jetzt halt eben in einem Bruchteil der Zeit auch auf der Bühne halt eben abspielen kann oder abrufen kann. Und dadurch verliert man halt eben auch die Angst vor diesen technologischen Entwicklungen. Wovor ich eher Angst hätte, ist, dass eine Gesellschaft entsteht, in der es egal ist, wo die Sachen herkommen. Dass man im Prinzip eigentlich nur noch dafür da ist, zu konsumieren und halt eben nicht mehr den Austausch und den Dialog zu suchen. Wenn man damit zufrieden ist oder wenn wir damit zufrieden sein können, uns gegenseitig mitzuteilen und den Dialog zu suchen, dann sind wir der Lösung vieler Probleme, glaube ich, ein großes Stück näher.
Ja, ich glaube, das ist es. Am Ende müssen auch Menschen noch darüber sprechen, was sie sehen oder was sie hören wollen oder zumindest die Geschichte halt selber erzählen, weil.
Ja, und das Schwierigste ist doch, einen Gedanken zu formulieren, so wie er, dass du keine Verluste im Inhalt hast. Dass das, was du fühlst, dass das halt eben auch in Worten ausgedrückt werden kann oder in Musik oder in Kunst oder wie auch immer. Und dieses Bedürfnis, das, was ich fühle und was ich denke, auch mitteilen zu können und daran zu arbeiten, dass es möglichst klar rüberkommt und auch verstanden wird, Das droht verloren zu gehen, glaube ich. Aber ich glaube, dass danach auch wieder eine Sehnsucht besteht.
Da habe ich aber ein wunderbares Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Mein lieber Freund und Geschäftspartner, der wohnt in Portugal, hat eine 8-jährige Tochter. Und der hat er ein Grafik-KI-Programm mit Midjourney an die Hand gegeben. Das muss man auf Englisch bedienen. Da muss man quasi beschreiben, was man sehen will. Und sie hat als 8-jährige natürlich die Bilder generiert, die so eine 8-jährige macht. Das ist ein Einhorn auf einer Wiese mit einem Baum und ein Hundewelpen und die Sonne scheint. Und das kann sie schon relativ gut da reinschreiben und hat tolle Bilder gemacht. Das hat sie dann ein paar Wochen gemacht, aber was sich verändert hat, ist, dass sie dann mit ihrem Vater draußen spazieren gegangen ist durch die Berge und durch den Wald und ihrem Vater die Landschaft beschrieben hat, was sie denn der KI geben würde, damit die KI diese Landschaft nachbaut. Und das ist der Skill, das Beschreiben lernen von Gefühlen, von Bildern, von dem, was man sieht. Einfach nur zu sagen, ich will einen Baum sehen, reicht ja nicht. Sondern hat der nasse Blätter? Wo steht dieser Baum? Wie ist die Borke? Was ist für eine Lichtverhältnisse? Ich glaube, dass uns auch die KI da so ein bisschen trainiert, beziehungsweise gerade die nächste Generation, ist das der Skill, der halt wichtig ist, den wir auf natürliche Art und Weise mitgegeben haben, bekommen haben, zu beschreiben, weil wir müssen Geschichten irgendwie erzählen. Das ist auch der Skill, den wir brauchen, wenn wir mit der künstlichen Intelligenz arbeiten wollen.
Aber du hast was ganz Wichtiges gesagt. Es geht um diesen Mix, dass man halt eben auch dann noch bereit ist, sich die Realität anzuschauen. Ne?
Hundertprozentig.
Und da sind wir wieder da, wo, was du ursprünglich gesagt hast, die KI darf nicht im Mittelpunkt stehen.
Nein.
Und ja.
Denn
da könnte ich jetzt was ganz Kommunistisches oder Sozialistisches behaupten. Da kommt uns halt eben wieder der Kapitalismus in die Quere, weil viele natürlich sofort riechen, dass man mit Umwegen halt eben viel schneller das finanzielle Ziel erreichen kann.
Ja, und dann wären wir in einer Diskussion, die wir vielleicht in der nächsten Folge aufnehmen, und zwar
und die so alt ist wie die Menschheit, insofern.
Ja, Maschinensteuer ist das Zauberwort, von dem ich überzeugt bin, dass das auf Dauer unsere Probleme lösen würde, dass die Menschen.
Bitte schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn Loffi den Henning Wieland zu Gast hat, das Thema Maschinensteuer. Geil.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Also die
Schatz, kannst du mal meine Maschine steuern?
Nein, wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, Elon Musk baut gerade Roboter und wir sagen alle so, um Gottes Willen, dann sind die Arbeitsplätze weg, wenn die Roboter alle...
Ich glaube ja, Elon Musk ist ein Roboter.
Ja, davon mal ganz abgesehen. Also der ist
auch sehr schlecht gepromptet wurde. Von Donald Trump gepromptet wurde, genau.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Donald Trump ist auch gepromptet. Ich kann das ja... Also, wenn wir rauskommen, dann dürfte... Ach du Schande, wir kommen ja raus und da steht die Wahl schon fest.
Ja, ja,
ja.
Aber wir sagen nicht, wer gewonnen hat.
Natürlich nicht. Also, wenn ihr, egal welche Wahlergebnisse da in den USA passiert sind, guckt euch auf jeden Fall Fallout an, hört euch Fallout an.
Ja, genau, guckt euch Fallout mit offenen Ohren an.
Ja, genau, guckt es und beschreibt und vergesst nicht zu spielen. Das ist halt, wäre meine Botschaft, die ich einfach mitgeben kann. Henning, du bist noch mitten in, ihr seid noch mitten in den Auftritten, ne? Ich erwische dich in München.
Wo erreiche ich dich gerade? Ich bin froh, dass du damit nicht begonnen hast, ehrlich gesagt.
Nee, ich erreiche dich nicht in München, du warst in München, aber ihr habt noch ein paar Termine, ne?
In Stuttgart.
Ihr habt noch ein paar Termine?
Ja, das Ziel gerade, wir haben jetzt noch 4 Termine, Stuttgart, Frankfurt und zweimal Münster.
Und alles schon ausverkauft.
Ja, also das ist jetzt toi 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 und so Gott will, wird meine Stimme halten. Das klingt momentan nicht so, aber das bin ich gewohnt, dass mich morgens, wenn ich mit Leuten spreche, alle mal sag mal, meinst du, das klappt mit der Stimme? Das hört sich ja gar nicht gut an. Dann sage ich mal, Leute, bis heute Abend ist das kein Problem. Und ja, ich lebe momentan von Tag zu Tag. Deshalb werde ich wahrscheinlich nach der Tour auch erstmal in ein sehr, sehr tiefes Loch fallen. Das bin ich aber gewohnt, ich bin darauf vorbereitet und ich werde mich auch 2 bis 3 Tage in diesem tiefen Loch sehr, sehr suhlen.
Wirst du irgendwo hinfahren? Machst du Urlaub? Machst du, ist irgendwas geplant?
Klingt immer doof, aber Leute wie wir haben das ganze Leben lang Urlaub. Also es ist mein Leben ist ein Spiel tatsächlich. Und manchmal muss ich einfach nur den richtigen den Einsatz etwas erhöhen oder erniedrigen oder nicht erniedrigen, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich glaube, dass der große Vorteil meines Lebens besteht darin, dass ich mir die Freiheit behalte, das Leben immer noch wie ein Kind betrachten zu können. Und manchmal werde ich halt eben provoziert, so zu tun, als ob ich erwachsen wäre. Und dann läuft es halt. Dann ist meine Kernkompetenz leider, wird die kannibalisiert.
Ach, also das ist wunderschön gesagt. Also ich hoffe, ich habe dich nicht gezwungen, erwachsen zu sein in diesem Gespräch. Euch noch ganz viel Spaß auf der Tour. Ihr da draußen hört auf jeden Fall rein in Musik ist Trumpf. Das gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Aber hört die Single, seht die Single und wartet einfach ab. Ja?
Und jetzt musst du noch sagen, was ist der Abschluss, das abschließende Wort? Vergesst nicht zu spielen. Das ist für mich die Überschrift dieses Podcasts.
Hätte ich doch jetzt, also du weißt doch, wie dieser Podcast läuft. Denn
dann schneid den Scheiß raus und sag's einfach.
Denn die wunderbaren letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. So.
Nein, das kann ich jetzt nicht. Ich werde mir nicht deine Worte in meinen Mund stopfen.
Nee, das ist. Dann sag halt andere.
Wir werfen uns nicht die Bälle zu, sondern wir nehmen sie uns weg.
Ja.
Kinder, vergesst nicht zu spielen. Das wollte Loffi eigentlich sagen. So. Wie schön. Was für eine, also wirklich, das ist der schönste Satz, den ich seit 1000 Jahren gehört habe. Ist so.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!